Für viele wirkt es grotesk und absurd, für ihn selbst aber eigentlich nur logisch. Der Friedensnobelpreis für Donald Trump. Wenn jetzt in Ägypten die Unterhändler Israels und der Terrororganisation Hamas über die Beendigung des Krieges in Gaza verhandeln, tun sie das auf Basis eines Friedensplans von Donald Trump, der in der Tat den Nahostkonflikt nachhaltig verändern oder sogar beenden könnte. Trump nutzt militärische und ökonomische Stärke auch und vor allem in seiner Außenpolitik. Ein zutiefst unilateralistischer Ansatz ersetzt so den Multilateralismus. Aus dem Westen gibt es viel Lob für Trumps Plan, der erstmals arabische und muslimische Länder in einen möglichen Friedensschluss mit Israel einbindet. Muss man also Trump Abbitte leisten? Der Umgang mit und die Einbindung von Autokraten wie Putin, Al-Sisi, Xi oder Erdogan durch Trump ist dabei fast schon normal. Stunde der Diplomatie. Wie umgehen mit Autokraten? So der Titel unserer Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Serap Güler von der CDU, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen. Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Catherine Klüver-Eschburg, Politikwissenschaftlerin und Transatlantik-Expertin der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen auch an Sie. Frau Güler, heute finden in Ägypten, ich habe es eben schon erwähnt, über Vermittler geführte Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas statt. Viele verbinden das mit großen Hoffnungen. Auch Außenminister Wadephul sagte, der Friedensplan von Trump beinhaltet durchaus große Chancen oder vielleicht sogar eine einzigartige Chance, weil auch muslimische und arabische Staaten mit am Tisch sitzen und das mit unterstützen. Diese Chance müsste genutzt werden, so sagt er. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das natürlich genauso wie mein Außenminister. Aber auch der Kanzler hat die Tage ja betont, dass es bisher das Beste ist, was vorgelegt wurde. Und insofern kann man, glaube ich, tatsächlich das Ganze mit großen Hoffnungen verbinden. In den, jetzt wo wir hier zusammensitzen, sitzen Sie in Ägypten ja auch zusammen. Also gerade in diesen Stunden wird intensiv gesprochen und verhandelt. Und wir hoffen, dass bis zum Ende der Woche tatsächlich ein Schritt nach vorne, zumindest was die erste Phase des Plans betrifft, was die Freilassung der Hamas-Geiseln betrifft, aber eben auch ein Waffenstillstand, so dass auch humanitäre Hilfe wieder in den Gazastreifen kommen kann, dass diese wesentlichen Punkte in dieser Woche tatsächlich jetzt verhandelt werden können, damit wir einen ganzen Schritt nach vorne kommen, was den Plan betrifft.
Mhm. Aber es ist ja, diese Verhandlungen finden vor allen Dingen auf Druck der USA statt, vor allen Dingen aufgrund von Trumps Initiative, richtig?
Das ist richtig. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen zur Einordnung sagen, der Plan oder der Basisplan, den gab es schon bei der Biden-Administration. Der wurde nur nicht mit Leben gefüllt oder aktiviert. So, Trump hat es erweitert und Trump hat den Druck aufgebaut. Und zwar vor allem in der vorletzten Woche während der UN-Vollversammlung, wo er ja auch gesprochen hat. Und es bestand am Montag wenig Hoffnung, ehrlicherweise, dass diese Woche dazu dienen kann, dass am Ende der Woche ein konkreter Friedensplan auf dem Tisch liegt, der Hoffnung macht. So, und insofern war diese Woche ganz, ganz entscheidend, wo Trump ja eben, Sie haben es gerade gesagt, mit den arabischen Staaten, mit den muslimischen Ländern wie die Türkei, wie Indonesien oder Pakistan zusammengekommen ist, um darüber zu verhandeln. Und das Ganze tatsächlich innerhalb weniger Tage oder Stunden auf der UNGA, also auf der Vollversammlung, Gestalt angenommen hat, sodass wir uns heute da befinden, wo wir uns befinden.
Also schmückt sich Donald Trump da so ein bisschen mit fremden Federn, denn das Wort Biden habe ich in dem Zusammenhang jetzt nicht gehört.
Wenn ich das erweitern darf, der Druck kommt schon von Trump, weil wie gesagt, der Plan ist ja schon länger da, aber Biden ist jetzt nicht damit aufgefallen, diesen Plan tatsächlich zu aktivieren. Den Druck hat Trump schon aufgebaut, das muss man ihm lassen.
Ja, aber genau das interessiert mich eigentlich, also das Zustandekommen am Ende. Ist das nun Trumps Plan, kann man sagen, weil er eben den Druck zum Schluss dann doch aufgebaut hat, dass es sein Plan auch ist? Oder sollte man solche Sachen gar nicht so personalisieren?
Ja, diplomatisch sollte man sie in der Tat nicht personalisieren, weil tatsächlich sollte, ne, auf dem diplomatischen Parkett schlussendlich zählen, was rauskommt. Das ist aber natürlich bei einer Persönlichkeit wie Donald Trump nie der Fall. Das wird immer personifiziert werden. Und tatsächlich hat das ja auch ganz viel zu tun mit der persönlichen Beziehung zu Bibi Netanyahu. Mit Benjamin Netanyahu hat er eine schwierige Männerfreundschaft, dennoch eine Männerfreundschaft, die aber eben ganz unterschiedlichen Druck aufgebaut hat. Nämlich wenn wir noch vor der Bombardierung der Hamas-Führung in Katar gesagt hätten, nein, Moment mal, wer hier die Hosen anhat oder wer hier den Ton vorgibt, das ist in der Tat der israelische Staatschef, der eben seine Pläne für den Gazastreifen, aber auch natürlich für die Westbank durchzieht, wie er das möchte, weil er seine Regierung zusammenhalten muss, weil er sich selber schützen müsste. Das im Übrigen eint die beiden Männer ja auch, diese Idee, dass man zunächst einmal sich selbst in der Rolle des Regierungschefs schützen muss. Dann haben wir aber gesehen, über diese Bombardierung, die tatsächlich, also die Amerikaner erstes Mal in der Situation total entwurzelt hat, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, wenn wir hier einen ernstzunehmenden Prozess aufbauen, dass solche unilateralen Aktionen gefahren werden über den israelischen Geheimdienst. Und das dann tatsächlich gab es diese Situation, diese kleinlauten, also Benjamin Netanyahu, der ins Weiße Haus fährt und dann kleinlaut den Emir von Katar anrufen muss und sich entschuldigen muss. Also wo wirklich, und das finde ich nochmal in der diplomatischen Verquickung total interessant, sich anzuschauen, wie diese Druckmomente auch im Zwischenmenschlichen dann aufgebaut worden sind. Weil tatsächlich hätte man vor einigen Wochen gesagt, das, was Donald Trump über die Abraham Accords in der ersten Amtszeit in der Region aufgebaut hat, tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich der größte in dem Sinne außenpolitische Erfolg der ersten Amtszeit. Das drohte alles zu schwinden. Und Biden hat nicht durchbekommen, was ja auch auf der anderen Seite jetzt auf dem Tisch liegt, nämlich das Abkommen Israel-Saudi-Arabien zu Ende zu bringen, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich auch, weil der 7. Oktober passiert ist. Und die Tatsache, dass sich jetzt das Blatt zu wenden scheint, dass der Druck, den Donald Trump auf Benjamin Netanyahu aufbaut, tatsächlich funktioniert, hätte man vor 2 Wochen nicht sagen können.
Also müssten wir Donald Trump sehr viel größeren Respekt zollen?
Naja, da hat, glaube ich, ganz viel auch, das sind situative Zusammenhänge. Ich glaube, was mich tatsächlich gestört hat, als jemand, der 12 Jahre lang an der Harvard-Universität ein Programm zur Diplomatie geleitet hat, ist, dass wir generell sehen, dass die USA in ganz großen diplomatischen Fragen einen Abgesang der eigenen Kapazität eingeläutet hat in dieser zweiten Trump-Amtszeit. Nämlich das, was wir jetzt schlussendlich quasi als Trump-Plan, wenn man so will, für die Region sieht, so etwas Ähnliches hätte man auch im Übrigen in der Ukraine oder für die Ukraine sehen können. Wir haben in der Vergangenheit der diplomatischen Geschichte der USA immer wieder gesehen, dass sehr wohl große Vorschläge gemacht worden sind. Stattdessen erleben wir immer wieder aus dem Weißen Haus, dass er zu Konfliktparteien sagt, so etwas wie einigt euch oder ne, macht ihr die Vorschläge. Das ist ein Abgesang an das, was kapazitär eine amerikanische Diplomatie leisten kann und in der Vergangenheit tatsächlich auch immer wieder geleistet hat. Das hat natürlich auch mit den innenpolitischen Verschiebungen zu tun. Marco Rubio sagte am Tag der Arbeit in den USA, er sei so froh, dass es den Tag der Arbeit gebe, denn er habe ja jetzt 4 Jobs. Und das stimmt auch. Also da ist eine Überbelastung, aber tatsächlich eine unstrukturierte Arbeit im US State Department, die gerade stattfindet, die das tatsächlich in der Summe, wie ne, dann die Schwingungen vorangetragen sind, nicht hätten vorhersehbar machen können. Das hat aber in der Tat eben mit Vorlagen zu tun, die es schon gab. Umgekehrt aber eben einfach sehr viel über persönliche Diplomatie. Und das ist das, wie so versteht Donald Trump, der Transaktionelle, der Business Dealer, der Real Estate Magnet, seine Rolle und seine Funktion.
Also kann man sagen, Frau Güler, dass sich die USA unter Trump als globale Ordnungsmacht noch mal neu sortiert, aufstellt und das auch durchsetzt und den Anspruch hat?
Also sie stellt sich auf jeden Fall anders auf. Und vieles läuft über die persönliche Ebene, würde ich unterstreichen wollen. Und das ist aber gar nicht schlecht. Sie meinten das ja jetzt auch gar nicht im Negativen. Und ich glaube, da, wo es noch nicht funktioniert, ist die persönliche Ebene mit Putin. Wir dürfen nicht vergessen, Putin hat Trump in Alaska getroffen oder ist zu ihm hingereist.
Mit dem längsten roten Teppich der Welt, ja.
Und angekündigt waren, in 2 Wochen soll es einen Plan geben, wie es da weitergeht. Und Putin hat sich nach dem Gespräch mit Trump dazu gar nicht mehr geäußert. Also es gibt Konflikte, Krisen, wo es funktioniert. Und
was also Trump auch gut an der ist, Stelle jetzt im Nahen Osten dann auch mehr unter Druck, um von der Ukraine ein bisschen abzulenken?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, der Fokus liegt schon ganz klar im Nahen Osten, durch die Entwicklungen auch im Nahen Osten. Und insofern würde ich das überhaupt nicht als Ablenkung sehen, gar nicht. Er hat auch in seiner Rede auf der Vollversammlung auch, was Putin betrifft, eigentlich klare Positionen bezogen. Er hat ihn gewarnt und hat ihn, glaube ich, in seiner Rede noch mal versucht, auch zu packen im Sinne von, du musst jetzt liefern. Das hat er so nicht gesagt, aber ich glaube, er hat es schon so gemeint. Und insofern finde ich es gar nicht verwerflich, dass hier auch die persönliche Beziehungen oder die persönliche Ebene dann tatsächlich zum Lösen eines Konflikts beitragen. Ganz unabhängig davon, also nochmal, es ist eine andere Rolle, die die USA gerade mit Trump auch einnimmt. Und was das aktuelle Beispiel betrifft, ist es keine verwerfliche Rolle.
Wenn wir nochmal auf diese Rede, die Trump gehalten hat, zurückkommen, würden Sie sagen, aus dieser Rede hat ein wiedererlangter amerikanischer Führungswille auch gesprochen?
Also ich habe jetzt das Gesicht verzogen, weil tatsächlich ist es mitnichten zu erkennen. Es werden von der amerikanischen Seite Ansprüche gestellt. Aber tatsächlich wird nicht viel in der Sache daran gearbeitet. Also die Tatsache, dass Sie, wenn Sie das Project 2025 und alle außenpolitischen Teile des Project 2025 sich anschauen, also der Blaupause nicht nur für die Staatsübernahme, die ja tatsächlich stattfindet, die Autokratisierung von innen, aber wenn Sie sich die außenpolitischen Teile anschauen, dann sehen Sie, dass die ganze Strategie, wenn es denn eine gegeben hätte, nicht zusammenhängt. Weil die Wirtschaftspolitik, die gesamte Rechtsordnung im internationalen Wirtschaftssystem auseinandergenommen hat. Weil aus einer KI-Politik innerhalb der USA nicht klar wird, wie sie dann in eine Wettbewerbsfähigkeit mit der Volksrepublik China kommen. Es wird überhaupt nicht klar, wie wenn sie ihre Universitäten und ihre Innovationshochburgen angehen, wie sie dann weiter wettbewerbsfähig sich behaupten können werden in einem Markt, der sich komplett zersetzt im Übrigen. Und auf anderen Ebenen, also wir haben jetzt eben Russland und Ukraine angesprochen, es ist grob fahrlässig, jetzt ganz wirklich im neutralen Diplomatischen gesehen, wenn Sie Assets haben, mit denen Sie eine Gegenseite an einen Tisch zwingen könnten, und das hatte die USA, die ganze Frage der offensiven Cyber-Operationen gegenüber Russland vom Tisch genommen. Die Verfolgung, die Satellitenverfolgung der ukrainischen Kinder in Russland verschleppt, das wurde an der Yale University gemacht, Satellitenkapazitäten vom Tisch genommen. Also alle, also, da könnten wir ewig so weitermachen, lauter Assets, die USA neben der finanziellen Unterstützung für die Ukraine hatte, um Russland tatsächlich quasi in Schach zu halten, eine Drohkulisse oder aufzubauen, zu sagen, wir können hier deutlich noch weitergehen. Im Übrigen auch natürlich die ganze Frage der Umlagerung der russischen Assets, also der eingefrorenen Assets, was wir jetzt ja hier auch ganz stark diskutieren, wie die verwendet werden sollen. In all diesen Teilen hätte es Druck geben können von den Amerikanern. Stattdessen ist genau richtig, wir sehen einen Präsidenten, der, weil er mit seiner Wirtschaftspolitik sich tatsächlich große innenpolitische Probleme ins Haus holt, immer noch liebäugelt mit der Idee, Russland als großen Absatzmarkt, als Ventil, als Druckventil für Industriegüter, die angeblich jetzt in den USA mittelfristig gefertigt werden sollen. Also tatsächlich passen die Teile nicht zusammen. Was wir dann sehen werden, jetzt wird gerade der ganze Arbeitsmarkt geschwächt durch die Deportationspolitik. Keiner ist mehr verunsichert im internationalen Geflecht als tatsächlich internationale Unternehmen oder Unternehmen, die in die USA exportieren wollen. Hier passt eine Wirtschaftsstrategie, die immer im Sinne der USA einen großen außenwirtschaftlichen Kontext und ein Rechtssystem theoretisch bedienen muss, nicht zusammen mit großen angeblichen außenpolitischen Strategien. Und das ist das, also wirklich rein diplomatisch, wenn Sie keine Druckmethode, keine Drohkulisse und keine Druckkulisse aufbauen gegenüber Russland, dann steht jetzt quasi nur noch das große Senatsprogramm zu den Sanktionen im Raum. Das ist ein bipartisan, also von beiden Seiten gebilligtes Sanktionsprogramm. Das hat diese absurden Zahlen mit den 500-prozentigen Auflagen für Abnehmer von russischem Öl und Gas. Das wäre sehr schwierig durchzusetzen. Das hat Elemente des Iran, der Iran-Sanktion ehemals, die man hätte drehen können. Aber die Tatsache, dass es nicht zur Abstimmung gebracht wird, gut, jetzt ist die USA im Shutdown, aber das ist, liegt eben auch daran, dass er sich nicht festlegen kann. Mhm. Also das, was an Russland-Diplomatie funktional laufen sollte, kriegt dieser Präsident nicht hin, weil er sich bestimmte Spielchen erhofft, die tatsächlich, das sehe weder ich noch andere Experten, die so nicht aufgehen werden.
Frau Güler, wenn wir noch mal auf den Friedensplan schauen, Stichwort Multilateralismus ist ja auch immer wieder gerade in der Diplomatie ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt in Sachen Friedensplan auf Europa schauen, dann hat man den Eindruck, Europa ist nur noch Zaungast in dieser ganzen Geschichte.
Naja, Netanyahu hat ja die Woche was zu Europa gesagt. Es ging ja in die Richtung, die Sie jetzt ansprechen. Ich glaube vor allem, weil es da auch seinerseits einen Ärger bezüglich der europäischen Staaten gab, die Palästina anerkannt haben. Sie wissen, Deutschland hat sich dem nicht angeschlossen, auch auf der UN-Vollversammlung, weil wir gesagt haben, das ist zu diesem Zeitpunkt reine Symbolik. Und ich weiß auch auf dem diplomatischen Parkett, insgesamt politisch, wie wichtig Symbolik ist. Ich will das jetzt gar nicht bewerten im Sinne von gut oder schlecht. Aber wir haben gesagt, das ist der falsche Zeitpunkt. Es ist nicht konstruktiv, das gerade jetzt zu verlangen. Und am Montag haben alle noch, also zu Beginn der Vollversammlung, haben alle noch über die gemeinsame Initiative von Frankreich und Saudi-Arabien gesprochen. Und am Ende der Woche haben alle über den Trump-Plan gesprochen. Alleine da merkt man, welches effektiver war. Soweit ich informiert bin, korrigieren Sie mich ruhig, ist allerdings unser Außenminister Joe Wadephul gerade der einzige Europäer, der an den Gesprächen in Ägypten teilnimmt. Also insofern sind wir, glaube ich, als Deutsche schon ein bisschen mehr als Zaungast, weil er auch klar gesagt hat, wir sind bereit, hier Verantwortung zu übernehmen. Wir drängen uns nicht auf, das waren die Worte des Ministers, wir drängen uns hier nicht auf, aber wir wollen gerne Verantwortung übernehmen. Und zwar ganz konkret, was das Thema Wiederaufbau betrifft, ganz konkret, was das Thema humanitäre Hilfe betrifft. Da sind wir bereit, als Deutschland auch Verantwortung zu übernehmen, dass wieder mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt oder überhaupt erst wieder richtig, nachdem es einen Waffenstillstand gibt, aber auch ganz konkret, was das Thema Stabilisierung betrifft. Also insofern würde ich gerade unsere deutsche Rolle nicht so klein machen, wie Sie es gerade gemacht haben.
Naja, ich war ja
auf die Europäer bezogen.
Ja, genau.
Die spielen schon eine Rolle, wenn auch die Gespräche tatsächlich zwischen den anderen stattgefunden haben. Weil wir sind aktuell in Ägypten bei den Gesprächen dabei.
Ja, Deutschlands Rolle, aber auf der anderen Seite eben kein geschlossenes Europa. Mal wieder, kann man da immer nur sagen.
Ne? Ja, das ist bedauerlich. Jetzt kann man vor allem am Ende sich tatsächlich die Frage stellen, war Frankreichs Vorstoß da so richtig? Wo sich ja auch andere Staaten angeschlossen haben.
Ich wollte gerade sagen,
war ja nicht nur Frankreich. Aber das müssen wir jetzt als Deutschland und schon gar nicht die deutsche Bundesregierung bewerten. Da gab es viele Gespräche im Hintergrund. Aber ich glaube, zumindest was Großbritannien betrifft, in Person von Tony Blair, soll ja in dieser Friedenskommission auch eine zentrale Rolle spielen. Also insofern, ganz außen vor ist Europa dennoch nicht.
Das stimmt, Frau Klüver-Eschbruck. Darf Trump sich im Erfolgsfall jetzt bei diesen Gesprächen im Nahosten als außenpolitischer Sieger auch im Konflikt mit Kanada, Großbritannien und Frankreich sehen?
Naja, also wie er sich sieht, ist klar.
Ich glaube, das ja, also was für eine Frage.
Das stimmt. Wie er sich sieht, ist klar. Er sieht sich immer als Sieger und zwar täglich und wahrscheinlich schon, wenn er sich die Zähne
Aber die Frage putzt. Ist ja, darf er sich so fühlen?
Ja, also.
Oder sollte man ihn so sehen?
Er wird es immer für sich reklamieren.
Ja,
aber ich meine, ich glaube, man muss, wenn man die Trump-Regierung beurteilen möchte, immer die verschiedenen Verflechtungen sehen. Ich glaube, man muss immer verstehen, dass Donald Trumps allerhehrstes Ziel, und da ist er im Übrigen auch von seiner eigenen Bewegung, seiner Partei zu trennen. Die Bewegung hat tatsächlich, glaube ich, für uns Deutsche Gruseliges vor mit der Struktur der USA nach vorne gedacht.
Bewegung, meinen Sie die MAGA-Bewegung?
Die MAGA-Bewegung, die Unterwanderung des Kongresses, des Senats, also der Republikanischen Partei an sich, die quasi Ausmerzung des obersten Gerichts als Kontrollinstanz auf das, was im Inland passiert. Aber das mal ausgeschlossen. Donald Trump interessiert tatsächlich im großen Stile der Schutz und der Bereicherung auch seiner Familie. Und das muss man natürlich im Kontext des Nahen Ostens immer wieder sehen. Also die KI-Technologie, die an die Vereinigten Arabischen Emirate geht, das könnte mitunter ein großes nationales Sicherheitsrisiko für die USA ausmachen. Aber es war zumindest erstmal Payday für Steve Witkoff und Donald Trump. Wenn Jared Kushner mitfährt, dann tut er das natürlich auch, weil er die Abraham Accords mit zum ganz großen Teil gesteuert hat, er persönliche Beziehungen hat. Da wird jetzt noch mal unterstrichen, wie wichtig ist eigentlich diese persönliche Diplomatie. Aber tatsächlich sind all die Länder, mit denen jetzt auch im Umfeld gesprochen wird, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben ganz klar wirtschaftliche Interessen von, mit und um Donald Trump herum, um die Person Donald Trump, aber auch ums Land, große Energieinvestitionen über den ganzen Südgürtel der Vereinigten Staaten. Also hier ist anders im Übrigen als Russland und Ukraine. Also diesen Konflikt würde sich gerne einfach entledigen tatsächlich. Und ich glaube, dann kommt da eben die erweiterte Frage für die europäische Rolle, sind wir eigentlich jetzt nur noch die Clean-up-Crew in Anführungszeichen? Also tatsächlich, ne, dass wir den Aushandlungen, Überlegungen darüber, wie sehen Sicherheitsgarantien für die Ukraine aus, wie werden die tatsächlich ausgestaltet, aber eben auch in der Frage, wie würde ein internationales Truppenkontingent oder ein Militärkontingent aussehen, was den Gazastreifen tatsächlich sicher und befriedet hält, während Wiederaufbau. Ich meine, all diese Dinge sind absolut ungeklärt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir natürlich in Summe im Nahen Osten wenig gestalterisch unterwegs sind, während Donald Trump hier in dieser Region speziell persönliche wirtschaftliche Eigeninteressen verbindet mit einer Auflage, die ihn dann wieder kettet an die Wähler zu Hause, nämlich die große pro-israelische Lobby, also die tatsächlich vor allen Dingen die Frage der noch gefangenen Geiseln quasi geklärt haben möchte. Also diese Druckmomente kommen jetzt in diesem Moment für Donald Trump gut zusammen. Und das wird er international immer für sich reklamieren, weil hier in diesem Moment, jedenfalls in diesen Stunden, die wir hier sitzen, für ihn alles stimmt.
Ja. Wenn wir auf Donald Trump schauen, dann sehen wir, dass es eben ganz anders ist unter ihm. Gleichzeitig haben wir den Austritt aus verschiedenen internationalen Organisationen, aus denen die USA sich einfach zurückgezogen hat unter Trump. Und gleichzeitig versucht er persönlich immer wieder irgendwo reinzugehen. Ist das so eine Art Isolationismus oder dann tatsächlich die Aufgabe des Multilateralismus hin zu einem Unilateralismus, der vor allen Dingen durch ihn bestimmt ist?
Das kann man, glaube ich, schon so sehen. Wir haben in New York in der kompletten Woche, habe ich mit vielen gesprochen, auch mit einzelnen Organisationen der UN, die auch mit Trump hinter verschlossenen Türen gesprochen haben und die gesagt haben, hinter verschlossenen Türen klingt das gar nicht so pessimistisch oder gar nicht so hart. Ne, da ist durchaus ein Trump wahrzunehmen, der sagt, ich weiß, was für eine wichtige Arbeit ihr leistet. So, und das ist auch gut und wichtig, dass ihr das macht. Und wir werden auch weiterhin unterstützen, aber eben nicht generell, eben nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip, sondern da, wo er persönlich auch es für richtig und wichtig hält. So, das betrifft beispielsweise auch den Sudan. So, wo die Amerikaner sich nicht ganz rausgezogen haben und auch da vor einigen Wochen zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, zusammen mit Saudi-Arabien, zusammen mit Ägypten auch an einem Friedensplan, an einer Lösung arbeiten, was überhaupt keine Beachtung bei uns gefunden hat, bedauerlicherweise, weil die größte humanitäre Katastrophe, die sich auf unserem Kontinent, also auf der Welt abspielt, spielt wirklich im Sudan sich ab. Die jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist tatsächlich, aber auch da hat Trump bzw. seine Administration oberflächlich betrachtet, glaube ich, auch schon ein Interesse, an diesem Konflikt zu arbeiten. Das heißt, es gibt, glaube ich, ein bisschen, für die eigenen für die eigene Anhängerschaft oder auch ins Land hinein. Und wie versuche ich aber in konstruktiven Gesprächen weiterhin hinten auch ein wichtiger Player zu bleiben? Ich glaube, das ist gerade das, was er versucht. Und zumindest berichteten mir meine Gesprächspartner, dass die große Sorge bestand, dass er die Rede auch dazu nutzen wird. Das war ja am Montag die große Aufregung. Was wird er am Dienstag sagen? Wird er aussteigen? Und er ist nicht ausgestiegen. Hm. Er hat zwar die UN kritisiert, hat aber auch ganz deutlich gesagt, die UN hat Perspektiven, hat Potenzial, sie nutzt sie nur nicht richtig. Und dazu muss man sagen, weil sie gesagt haben, die steigen ja auch aus Organisationen aus,
das ist gar keine alleinige Kritik von Trump. Das sagen wir auch, dass die UN Reformen braucht und diesen Reformen aktuell auch arbeitet. Dass es da einen Schritt nach vorne, einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne geben muss, was auch die ganzen Finanzierungen der Administration alleine der UN betrifft. So, und dass sich dann Amerika hinstellt und sagt, wir sind bei einigen nicht mehr bereit, das finanziell mitzutragen, ist bedauerlich. Und auch bedauerlich für den Multilateralismus, aber vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch verständlich, weil wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Verteidigung gesprochen, ist jetzt auch heute gar nicht das Thema, aber das war bei Trump 1, ehrlicherweise auch schon unter Obama ein bisschen, aber bei Trump 1 etwas, was er morgens, mittags, abends wiederholt hat. Ihr 2%, 2%, 2%, ihr müsst eure Rechnungen bezahlen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Amerikaner, das wissen Sie als Amerikakennerin viel besser als ich, es gibt so viele, die sagen, schön, dass ihr so ein starkes Gesundheitssystem habt bei euch in Deutschland oder in Europa. So ein starkes Sozialsystem würden wir uns auch wünschen, können wir uns nur nicht leisten, weil wir jahrzehntelang eure Verteidigungsausgaben als Amerika mitgetragen haben. So, und das sind Dinge, die an Trump nicht vorbeigehen, die er bei seiner ersten Amtszeit schon oft genug thematisiert hat und jetzt wirklich bei einigen Dingen, glaube ich, Butter bei den Fischen macht und dementsprechend auch so vorgeht, wie er vorgeht. Und das mag an manchen Stellen überzogen sein, übertrieben sein, will das jetzt alles auch gar nicht schönreden, aber es sind Dinge, wo er ganz entschieden Punkte hat. Und ich glaube, auch das dürfen wir nicht ignorieren, um ihn zu verstehen.
Wie kommt das bei den Amerikanern an, dass der Präsident im Moment weniger die normativen Prinzipien der internationalen Gemeinschaft hochhält, sondern vielmehr auf die eigene Stärke, auf die ökonomische und die militärische Stärke und Dominanz in der Welt setzt?
Ja, also das sind zwei Dinge zu sehen. Biden war auch kein großer Multilateralist, im Gegenteil. Biden hat immer gesprochen von einem Flechtwerk von quasi Partnerschaften. Und das ist tatsächlich so, und vielleicht ist das in der Tat auch schon der implizite Abgesang an die Großreform des Multilateralismus, tatsächlich zu sagen, naja, das System ist so behäbig geworden, so in sich eingefleischt, dass tatsächlich, und da sind ja übrigens die Chinesen gerade dabei, eine komplette Architektur zusammenzubauen von 22 Organisationen, die quasi eben auch auf Common Good einwirken soll, aber bitte nach chinesischen Regeln, da müssen wir eben auch aufpassen. Aber tatsächlich war Biden auch jemand, der den Kerninstitutionen nicht weiter gestärkt hat. Und das war übrigens bei der Welthandelsorganisation der Fall, wo die Amerikaner quasi sich sowieso schon seit Jahren nicht als regelkonform verhalten. Da sind ja fast die Chinesen regelkonformer, selbst wenn sie die ganze Zeit die ganzen Marktstrukturen undercutten, indem sie subventionieren. Und umgekehrt natürlich auch nicht bei der UN. Jetzt kommt aber jemand, der das begründet mit einer Ideologie, die auch was von Bösartigkeit hat, weil tatsächlich die komplette Zerschlagung des Entwicklungsministeriums, da wissen wir jetzt seit ungefähr 4 Wochen, das Magazin Nature hat das ausgerechnet, dass da allein durch die Zerschlagung des amerikanischen Entwicklungsministeriums 14 Millionen Menschen sterben werden, und zwar schon in den nächsten 5 Jahren, darunter 4,5 Millionen Kinder. Die Tatsache, dass die USA überall dort gerade Verhütungsmittel, verschiedene Gerätschaften in der Entwicklungsarbeit verbrennen tatsächlich, das wirkt menschenunwürdig. Das wirkt vor allen Dingen als Verrat tatsächlich an den Grundprinzipien der Amerikaner. Und da können Sie zurückgehen auf Roosevelt, da können Sie zurückgehen auf Woodrow Wilson, da können Sie zurückgehen, da können Sie auf den 14-Punkte-Plan zurückgehen, da können Sie auf alles zurückgehen, was tatsächlich Amerika als westliche Ankermacht erst die Grundschwere bei den multilateralen Organisationen gegeben haben. Also eine prinzipielle amerikanische Verantwortung für das, was wir jetzt im UN-Jargon Human Thriving nennen, also das menschliche Vorankommen. Das wird hier jetzt gekündigt. Und das ist eben das, was so gefährlich ist, im vagen Sinne für seine Amerikaner. Aber ihm geht es ja nicht darum, jetzt ein Gesundheitssystem auszubauen, was tatsächlich ein Sozialsystem, was tatsächlich in dieser auch sehr angeschlagenen, im Übrigen, er hat die Wirtschaft angeschlagen, der Economist hat vor etwa einem Jahr noch gesagt, die amerikanische Wirtschaft, das sei the envy of the world, also beneidenswert in jeder Weise. Und in dieser Situation wird da nichts mehr aufgebaut. Der Umkehrschluss ist richtig. Es wird ein Riesengesetzespaket vorgestellt. Es wird ein Shutdown provoziert, der tatsächlich den Amerikanern das Allerwenigste, was sie quasi noch in einer Sozialversicherung und Gesundheitsversicherung haben, nämlich noch die staatlich, noch abgebaut. Und das ist ja eben dieses perfide, dieses Menschenverachtende, was immer mitschwingt. Wenn wir über die letzten zwei Tage den Kopf der Zentraladministration des Landes hatten, der von Donald Trump selbst in einem KI-Video als der Todesengel, ne, also der Grim Reaper dargestellt wird. Jetzt kommt der Todesengel und schlägt mit, also ich empfinde das als Amerikanerin tatsächlich, ich finde das zutiefst unamerikanisch. Und zwar auch im Sinne dessen, was Amerika für die Welt mit der Begründung für den Multilateralismus erst geleistet hat.
Da würde ich gerne ansetzen, Frau Güler. Löst sich da die wertebasierte Außenpolitik ein Stück weit auf, wenn wir hören, wie Trump im Endeffekt da Politik macht? Ist das das Ende der wertebasierten Außenpolitik?
Das muss man auf das Prinzip Hoffnung setzen. Ich hoffe nicht. Die USA sind mit Trump schon ein herausfordernder Partner geworden. Gar keine Frage. Das sehen wir ja an ganz vielen anderen Beispielen auch schon. Und nichtsdestotrotz möchte ich dran glauben, dass Amerika am Ende eben der werteorientierte Regel, ein Partner bleibt, der auf die regelbasierte Weltordnung nach wie vor Wert legt. Auch mit persönlichen Nuancen von Trump. Das muss sich nicht immer widersprechen. Also insofern, wir hoffen, dass es so bleibt, auch wenn es zunehmend ein herausfordernder Partner geworden ist. Das ist sehr offensichtlich. Das muss man, glaube ich, jetzt hier auch gar nicht versuchen, diplomatisch irgendwie zu umschiffen. Und nichtsdestotrotz, ich möchte noch mal klarstellen, ich habe gar nicht gesagt, dass das von Trump kam.
Das Sozialsystem
betrifft. Aber wenn so viele amerikanische Stimmen das zu Recht vorwerfen, den Europäern oder ganz speziell uns Deutschen, dann hat er natürlich noch mal ein Argument, was ihn in seiner Position verstärkt. Ich bin nicht bereit, für euch weiterhin die Rechnung in bestimmten Dingen zu bezahlen. Und das sind Dinge, wo ich sage, das mag uns am Anfang total schockiert haben. Oder wir haben das nie für möglich gehalten, dass Amerika, was die Sicherheitsgarantien und Politik in Bezug auf Europa oder auch auf uns Deutsche betrifft, irgendwann mal sagt, so, ne, ab jetzt heute nicht mehr so. Und es war richtig. Also nicht alles, was hart klingt, was uns schockiert, ist, wenn man es bis zum Ende denkt, falsch. Weil uns das dazu bewegt hat, mehr Verantwortung an entscheidender Stelle, was das Thema Militär, Verteidigung, Sicherheit betrifft, auszugeben. Weil es war ein unzumutbarer, für die Amerikaner eigentlich unzumutbarer Zustand, das jahrzehntelang auf Amerika outzusourcen. Und dazu sagen, wir haben es, ich muss jetzt wirklich von Verdanken sprechen, wir haben es Trump zu verdanken, dass wir in diesem Punkt mehr Eigenverantwortung übernommen haben, ist vielleicht etwas, was das Bild von Trump auch noch mal etwas anders darstellt, trotz der Herausforderungen, die mit ihm natürlich bleiben.
Ich würde jetzt die Europäer in der Art und Weise, wie wir Raubbau getrieben haben, an unseren Verteidigungssystemen gar nicht in Schutz nehmen wollen. Aber tatsächlich hängt das natürlich auch mit einer langen Tradition der Amerikaner zusammen. Denn Madeleine Albright fand besonders natürlich zur Zeit der Kosovo-Kriege, ist überhaupt nicht gut, dass wir überlegt haben, wie europäische Konstruktion außerhalb der NATO funktionieren sollten. Also die Amerikaner hatten lange, lange Angst vor Duplikation. Sie hatten lange, lange Angst, dass wenn Europäer anfangen, ihren eigenen Verteidigungshaushalt...
Frage der Kontrolle auch, ne?
Und aber zum Teil auch wirklich ganz wirtschaftlich. Also jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo uns das abgenötigt wird, dass wir, und das ist eben das ganz große Problem mit den Abhängigkeiten jetzt, dass wir weiterhin amerikanisches Gerät kaufen. Ne? Und ganz lange war natürlich die Idee, dass wenn die Europäer quasi parallel, also die Angst war vor den Parallelstrukturen. Ich glaube, das hätte sich tatsächlich nicht so ausgebildet. Aber die Amerikaner haben immer die Europäer zurückgepfiffen quasi. Und jetzt, aber wo der große Bruch ist, ist tatsächlich in der Sichtweise eines Verbündetenverhältnisses oder des Multilateralismus. Also diese Pressekonferenz, diese zweite Pressekonferenz mit Zelensky im Oval Office, wo er sagt, ja, das war der größte Fehler der beiden Regierungen. Und was er damit meinte, ist, dass sie nicht von vornherein die Waffen verkauft haben. Und das ist eben, das hat wirklich was Granuläres mit der Sichtweise des Dealmakers, in Anführungszeichen, des Businessman Trump zu tun. Dass er nicht in den Kopf verkauft. Will, wie man irgendwas quasi, ne, also dass er nicht verstanden hat, was Amerika an Softpower, also an Strahlkraft, an Kapazität, an Anziehungskraft eben auch in den Grundfesten des Multilateralismus gewonnen hat. Über 80 Jahre. Mhm. Ne, und dann vor allen Dingen über diese kürzere Phase des Pax Americana, wie wahnsinnig die USA im Übrigen auch kommerziell profitiert haben. Es wird immer von den Verlierern der Globalisierung gesprochen,
aber
die es in den
sagen,
USA gibt.
Das, aber dass er das richtig zerschlägt?
Ja, weil er keine Absicht hat. Also es gibt, tatsächlich gibt es sowohl innenpolitisch wie außenpolitisch Pläne der Zerstörung, aber es gibt keine Pläne zum Wiederaufbau. Ich weiß nicht, wo der Plan ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den Reindustrialisierungsplan einmal vorgelegt bekomme, ja, mit dem quasi die Herstellung und Fertigungswirtschaft in den USA jetzt wieder aufgebaut werden soll. Stattdessen sehe ich, dass über die Zollpolitik und über andere Interventionen überall wird interveniert. Nichts dabei herauskommen kann, was nicht schlussendlich relativ bald schon in rezessiven Energien für die Binnenwirtschaft mündet. Mhm. Und dann ist Amerika aber natürlich über die Dollarliquidität und über die Verhältnisse, die USA auf der ganzen Welt wirtschaftlich unterhält, dann haben wir Schwingungen und Bewegungen, die uns dann an eine Finanzkrise 2008, 2009 erinnern werden. Nicht in der gleichen Art. Aber das Schlimme ist, dass es hausgemacht. Und das ist genauso eben auch mit der internationalen Verantwortung. Hier werden Dinge hausgemacht, die nicht so sein sollen. Und der ich denke immer an Davos vor 2 Jahren, wo der chinesische Vizepremier wie in einer schlechten Kochsendung sagte, naja, wenn das hier alles nicht funktioniert, dann haben wir hier schon mal was für Sie vorbereitet. Und zwar 22 Institutionen, die gegebenenfalls eine Rechtsstaatlichkeit vorlegen, aber halt nach chinesischem Modell.
Frau Güler, da würde ich gerne noch mal nachfragen. Würden Sie sagen, wir erleben gerade eine strukturelle Entfremdung der Westen? Staaten voneinander, wenn wir das so hören und was Sie auch gerade beschrieben haben, könnte man das so übergeordnet so formulieren, wenn diese nationalen Egoismen da auch so dominant zutage treten?
Naja, wenn ich halt trotz unterschiedlicher Nuancen manchmal, wenn ich an die Europäische Union denke, die ja nun mal ein Kern der westlichen Welt ist, dann würde ich das so nicht sagen. So, wenn ich an die USA, wenn ich an Kanada denke, würde ich das auch definitiv nicht sagen. So, es gibt mit der...
Trotz unterschiedlicher Meinungen an der
Ja, natürlich. Also man ist wahrscheinlich mit seinem Ehepartner auch nicht immer einer Meinung. Und trotzdem funktionieren sehr, sehr viele Ehen. Das heißt nicht, dass man immer mit einer Stimme sprechen muss. Es kann in Nuancen unterschiedlich sein. Und nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, dass Europa, dass die Europäische Union allen voran, zumindest spätestens seit Anfang 22 enger zusammengerückt ist. So, wenn wir die NATO als westliches Bündnis jetzt noch mal wahrnehmen, natürlich, die USA sind der größte Partner, aber sie ist gewachsen. Sie ist gewachsen, weil es da weitere Mitglieder gab oder jetzt Mitglieder sind, Staaten gab, die gesagt haben, wir möchten diesem Bündnis beitreten. Also insofern so dunkel oder so schwarz würde ich das jetzt nicht sehen. Es gibt Herausforderungen, die gibt es mit einigen Europäern auch. Die gibt es in verschiedenen Fragen auch. Wir wissen jetzt auch nicht, was in Tschechien passiert. Also diese Herausforderungen können mal größer, mal kleiner werden. Aber insgesamt würde ich das nicht so schwarz malen wie Sie. Ich glaube nur, weil wir in der Lage sein müssen als Europa und aber auch als Deutschland, ist, dass wir unsere unterschiedlichen Interessen versuchen müssen, viel stärker miteinander zu verbinden. So, die außenpolitische Devise dieser Bundesregierung ist, dass wir sagen, wir haben 3 Pfeiler. Wir möchten eine Außenpolitik betreiben, die auf das Thema Sicherheit setzt. Wir möchten eine Außenpolitik betreiben, die auf das Thema Wohlstand setzt. Und wir möchten eine Außenpolitik betreiben, die auf die Freiheit setzt. Alles, was uns als westliche Welt oder als Europäer am Ende auch tatsächlich ausmachen. So, und ich glaube, es ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, das ist, also wenn ich an Frankreich denke, schon eher an Großbritannien auch, aber uns als Deutschland ist es nicht immer gelungen, die unterschiedlichen Interessen miteinander zu verbinden. Zum Beispiel unsere sicherheitspolitischen mit unseren wirtschaftspolitischen. Und ich glaube, das müssen wir viel enger denken, weil die anderen großen Player, gerade als Europa müssen wir das, weil Deutschland alleine wird nie mit der USA oder mit China alleine konkurrieren können. Das wird es nie geben. So, wir müssen als Europäer versuchen und da nochmal vielleicht als Deutschland vorangehen innerhalb der Europäischen Union in
den Kontinenten wie Lateinamerika, wie Afrika neue Partnerschaften zu gewinnen. Und ja, das sind nicht alles Demokratien. In Lateinamerika eher als jetzt in Afrika. Aber da kann ich wirklich auch nur den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Juncker zitieren. Wenn ich mich nur mit Demokratien unterhalten würde, wäre meine Woche am Dienstag zu Ende. So, und insofern, das ist das, was wir vorfinden. Und dementsprechend müssen wir versuchen, hier auch auf unterschiedliche Interessen zu setzen und sie miteinander enger zu verbinden, um einerseits als verlässlicher Partner, was wir jetzt schon wahrgenommen werden, ganz, ganz viele sagen zu uns in bilateralen Gesprächen, aber auch ganz, ganz öffentlich. Wir würden so gerne, vor allem mit euch Deutschen, viel enger zusammenarbeiten, weil wir haben irgendwie das Gefühl, ihr interessiert euch gar nicht für uns. Ganz viele Länder in Afrika, ganz viele Länder in Asien, ganz viele Länder in Lateinamerika, und da müssen wir auf neue Partnerschaften setzen. Das heißt, auch wenn sie nicht zum Grundkonzept des Westens passen, müssen sie aber als Partner des Westens, glaube ich, in Zukunft eine andere Rolle spielen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Aber wie lässt sich denn von Seiten der Demokratien überhaupt auf andere Länder, die zum Beispiel eher autokratisch ausgerichtet sind oder nicht so demokratisch ausgerichtet sind, zugehen, wenn unsere Demokratie das Bild abgibt, was sie zurzeit abgibt? Nämlich eine Zerstrittenheit untereinander, ein Führungsanspruch, der mit Egoismen und Nationalismen gespickt ist und der vielleicht auch gar nicht mehr so einen wirklich gemeinsamen Wertekanon aufweist.
Ja, wir sind gerade nicht so attraktiv als Demokratien, wenn wir uns noch als Label vor die Tür hängen, weil tatsächlich natürlich die populistische Gefahr, wir haben gerade über Tschechien gesprochen, überall zu drohen scheint und wir im Innenpolitischen offensichtlich nicht die packenden Argumente haben, Menschen in die Mitte und für die Politik der Mitte zu faszinieren. Jetzt sitzen wir hier an einem Morgen, wo ein französischer Premierminister nach 3 Wochen hingeworfen hat, weil ihm wieder ein Teil der Koalition wegbricht, ein rechts- und rechtskonservativer Teil der Koalition wegbricht, die er nicht für die Mitte halten kann, wo vor allen Dingen für unsere Wähler offensichtlich nicht klar wird. Und ich bin da genau bei Ihnen, dass eine Demokratie hauptsächlich in einem pluralistischen Konsensprinzip das leisten können, was ein Menschenleben wertig macht, nämlich Menschen in Wohlstand und progressivem Vorankommen für sich, also ihnen eine tatsächliche, Hannah Arendt nennt das ein Handeln, eine Handlungsmöglichkeit gibt, also eine Agency, aber natürlich in einem sicheren Kontext. Und das sind so das muss so das Base-Level sein. Und die Tatsache, dass Menschen sehr wohl das Gefühl haben, hier verändern sich ganz viel, die Drohnen fliegen über die Flughäfen und ich weiß jetzt nicht, hat meine Bundesregierung, haben wir das im Griff oder nicht. Der deutschen Wirtschaft fehlen 278 Milliarden Euro im Jahr durch Cyber-Invasionen, durch IT-Cloud, durch Ransomware. Sind wir so angreifbar? Diese Unsicherheiten spürt man ganz stark. Und ich glaube, eine Antwort wäre tatsächlich, und ich bin da ganz bei Ihnen, man muss viel globaler schauen, aber eine Antwort wäre tatsächlich, erstmal mit Demokratien zu sprechen. Mit Australien, mit Japan, mit Neuseeland, mit Indien auch. Auch wenn sie wie in Indien einen ganz starken nationalpopulistischen Sog haben. Aber tatsächlich auch nochmal, und ich glaube, das ist genau das, schwang in Ihrer Frage mit, das Hybristische abzulegen, die Idee abzulegen, dass wir tatsächlich wissen, wie wir die Menschen wieder mitnehmen in auch eine gesunde Streitkultur, in ein gesundes Miteinander. Aber wo ganz grundsätzliche Feste nicht wegfallen. Und das tun sie gerade in den USA. In den USA fallen verfassungspolitische Prinzipien des Pluralismus, der Idee Amerikas als Idee und nicht als Blut- und Bodennation, also Dinge, die uns hier immer Schwierigkeiten bereitet haben, sondern Amerika als etwas, zu dem man sich bekennen kann. Das sind die westlichen Werte. Und wir müssen auch dahin kommen, dass wir vor allen Dingen erstmal mit demokratischen Partnern, und das müsste man so machen, dass Donald Trump nicht das Gefühl hat, er wäre jetzt von einem Club ausgeschlossen, den er nicht gutheißen kann. Aber man müsste tatsächlich, und das würde ich mir wirklich wünschen, dass die Europäische Union sich jetzt als das Gewicht der westlichen rechtsstaatlichen Ordnung versteht und genau in diesen Diskurs geht, aber auch noch mal immer mit Blick auf die Schwierigkeiten, die wir intern in unseren Demokratien haben, um noch mal allgemein zu verstetigen. Und denn dann kann auch noch mal Druck von außen aufgebaut werden. Die Partner in Asien, die große Demokratien sind, die hadern ganz schwer mit den USA aus unterschiedlichen Gründen. Die kann man für einen solchen Diskurs gewinnen. Das müsste man sehr gut diplomatisch verpacken. Aber ich meine, es würde sich stark lohnen. Auch weil unsere Glaubwürdigkeit dann nicht angezählt ist.
Absolut. Die Schlussfrage an Sie, Frau Güler. Wir sind nämlich schon am Ende der Sendung. Mit der Bitte um eine etwas kürzere Antwort. Müssen wir uns eingestehen, dass die Demokratien vielleicht im Wettstreit der Systeme auch ein Stück weit zurückfallen? Und was ist zu tun, um dem entgegenzuwirken?
Die schwierigste Frage kommt zum Schluss. Nein, es ist wirklich eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und die Demokratie ist herausfordernd. Und wir sehen das auch in unterschiedlichen politischen Kontexten. Und irgendwann, oder tatsächlich steht heute vielleicht viel stärker im Raum als noch vor 10 Jahren, die Systemfrage. Wenn man irgendwie merkt, okay, in allen anderen Ländern funktioniert das, die sind zwar keine Demokratien, aber da sagt von oben irgendeiner, so muss es gehen und so funktioniert das dann auch, statt irgendwie sämtliche Instanzen durchzugehen. Ich glaube, unsere Aufgabe muss es sein, eben gerade in Verbindung mit dem Freiheitsgedanken, mit den Werten der Rechtsstaatlichkeit deutlich zu machen, wie wichtig dieses System ist und wie wichtig die Freiheit für die Menschen, die in diesem System leben, sein kann und am Ende sein muss. Und ich glaube, dann gelingt es uns auch, diese Systemfrage zu gewinnen.
Ich bedanke mich sehr für diese sehr engagierte Diskussion und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank.